Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Dies ist die 100. Folge von Automotive Insights, dem Podcast für den Aftermarket, und es ist eine Interview-Episode und es ist eine besondere Interview-Episode. Und zwar, weil wir ganz kurz ins Innenleben auch von Automotive Insights schauen wollen, an der einen oder ganz kurzen Stelle, um dann aber auch schnell und ausgiebig in das zu wechseln, was der eigentliche Auftrag von Automotive Insights ist, nämlich Fragen stellen. Und das machen wir an den Mann, von dessen Unternehmen wir als eigene GmbH ein Teil sind, über den und mit dem wir aber hier eigentlich redaktionell noch überhaupt nicht gesprochen haben. Und dieser Mann ist Michael Seithoff. Hallo Michael, du sitzt in Kaiserslautern in der Zentrale. Alles gut bei dir?
Hallo Kai. Bei mir ist alles bestens.
Super. Ich habe schon gehört, also Daniel ist nicht dabei in der 100. Folge, aber eigentlich ist er im Hintergrund auch dabei. Er hat eben die Technik eingerichtet für Michael und ich habe auch schon schmunzelnd vernommen, wie die beiden ins Pfälzische verfallen sind. Das machen sie, wenn sie von Zeit zu Zeit reden, immer ganz. Und ich als Westfale bin dann natürlich immer aufgeschmissen, aber auch leicht amüsiert. Ja, in der Folge jetzt, es hat lange gedauert, aber heute werde ich dich stellvertretend für unser Team mit Fragen nach dem Verständnis vom Aftermarket und vor allem vom E-Commerce löchern. Du bist Gründer der Alzura AG, eine konstante Größe im Aftermarket-Geschäft. Wir wollen nicht so auf die Anfänge schauen und auch nicht auf das, wie du dich entwickelt hast als E-Commercer und wie groß das Unternehmen geworden ist, sondern wir wollen mehr über so ein Mindset sprechen des E-Commerce im Aftermarket, über den Plattformgedanken und wie du ihn ausformulierst. Dazu kommen wir gleich. Am Ende vielleicht nochmal eine kleine Note auch, warum es vielleicht einen neuen Medienkanal im Markt oder warum du den sehen wolltest. Zum Einstieg aber, ich habe dich kürzlich beim Aftermarket Forum in Köln gesehen. Und das war ein sehr kurzweiliger Auftritt. Und ja, man konnte schon sehen, dass dir das Spaß macht, vor Leuten zu sprechen und vor allen Dingen eine Prise Entertainment einzustreuen, oder?
Ich wurde heute Morgen schon mal gefragt, ob mir Spaß gemacht hat. Also ich fand's okay, muss ich sagen. Ich wäre, glaube ich, nicht der, der jetzt permanent damit Geld verdienen würde, dass ich den Leuten auf einer Bühne irgendwas erzähle. Mir macht es mehr Spaß, im Büro zu sein, neue Funktionen mir zu überlegen, mit Kunden zu reden. Macht mir definitiv mehr Spaß, wie einseitig auf der Bühne, wo 150 Leute gegenüber mir stehen und ich dann kein Feedback bekomme oder nur ein bisschen Feedback. Ist okay und ich freue mich, wenn mir Leute zuhören. Die Leute haben da, glaube ich, auch relativ viel Geld bezahlt für ihr Ticket. Ich freue mich dafür, aber es ist nicht so, dass ich das als Hauptberuf machen würde oder wollte.
Nee, klar. Aber also Reaktionen hast du doch einige bekommen. Ich saß ja im Podium und habe schon einige Lacher mitgekriegt und auch einige Nachfragen tatsächlich. Und das, ja, das Thema Reibung und durchaus auch das ein oder andere Provokante kam da schon raus bei dir, das?
Ja, ich bin großer Freund von dem zu sagen, was ich so denke. Und ich bin nicht everybody's darling, glaube ich, wenn ich sowas erzähle. Und dann, manche finden das ganz witzig, aber ich glaube, manche, die ich da so getroffen habe an dem Tag, die fanden das dann auch nicht mehr so witzig.
Gut, dann steigen wir mal ein. Also E-Commercer des Aftermarkets der ersten Stunde. Wir wollen sprechen über die Denkweise, die es braucht, oder das Mindset im Onlinehandel, warum Plattformen das Spiel im Kfz-Gewerbe grundlegend verändert haben und warum vielleicht viele Werkstätten und Händler vom Digitalen sich noch überfordert fühlen. Was denkst du denn? Was ist das Mindset eines Onlinehändlers oder was ist dein Mindset? Was treibt dich?
Also als erstes, das, was ich immer wieder sehe in der Branche, dass die einzelnen Bereiche total fragmentiert sind. Das heißt, es gibt eine Reifenmesse, es gibt eine Reifenbranche, es gibt eine Reifenzeitung, es gibt Reifenverband, es gibt für alles im Reifenbereich, es gibt im Aftermarkt, es gibt im OE-Bereich gibt das Ganze und es gibt es für den Karosseriebereich und da ist aber nicht zusammen. Die Werkstatt ist doch aber derjenige, wo eigentlich alles aus einer Hand braucht. Und der wäre es am sinnvollsten, wenn es eine Plattform machen würde. Amazon macht das ja ganz gut vor, dass es irgendwann mal ein Buchladen war und heute quasi vom Medikament über Hüpfburg, über Trampolin, über Schulbücher alles bestellen kann. Lebensmittel, alles. Und das würde ich mir für den Automotivbereich am Ende des Tages auch wünschen. Als Endkunde, sowie aber auch als Werkstattbetreiber.
Da bist du schon fast in dem Bereich Plattformökonomie, den ich gleich oder etwas später mit dir nochmal ein bisschen ausdifferenzieren möchte. Was empfindest du denn als mentales Hemmnis für ein E-Commerce im Aftermarket-Bereich bei Werkstätten? Du hast auf dem Aftermarket-Forum mehrfach gesagt, du verstehst noch nicht so genau, warum nicht alle dieses Digitale so leben und die Möglichkeiten liegen lassen.
Ich verstehe es auch nicht. Deswegen ist es sehr schwierig, die Frage zu beantworten. Ich habe das Beispiel in meiner Präsentation gehabt, dass der Markt für Ersatzteilverkäufe im B2C-Bereich mega groß ist. Autodoc spielt eine ganz große Rolle, eBay spielt eine ganz große Rolle. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, warum hat nicht jede Werkstatt einen lokalen Online-Shop, wo ich meine Ware quasi bei meinem lokalen Händler bestellen kann? Preislich können die alle mithalten. Angebotsmäßig, wenn die an große Plattformen wie zum Beispiel an uns angeschlossen sind, können die auch alles anbieten. Warum machen die es nicht? Warum meckern die eigentlich nur, dass es Autodoc gibt, beschweren sich, dass dann Leute vorbeikommen, das eingebaut haben wollen? Warum bieten die nicht die Ware selbst im Internet an? Ich muss doch heute verstehen, dass Menschen erstmal im Internet nachschauen, was ein Produkt kostet, und wenn dann der Kaufbutton so einfach ist, und dann muss ich doch eine Alternative dazu anbieten. Und ich kann nicht verstehen, dass heute nicht in jeder Stadt 5 verschiedene lokale Einzelhändler da sind, wo ich auch schon online bei denen kaufen kann. Kann ich nicht nachvollziehen.
Aber alle meckern ja nicht, oder? Sonst wären ja so Player, die du gerade genannt hattest, oder dein eigenes Unternehmen, nicht so groß geworden. Es muss ja schon ein paar Kunden für diese Plattform geben.
Ja, die meckern nicht über den Markt insgesamt, aber die meckern, dass der Endkunde bei Autodoc, bei eBay kaufen und dann quasi versuchen, die Ware selbst einzubauen oder dann am Ende des Tages doch in die Werkstatt kommen und sich dort einbauen lassen wollen, und dann beschweren sich doch einige Händler oder Werkstätten, die sagen, ich will kein angeliefertes Teil einbauen, und das meine ich.
Wir haben ja so ein Spannungsfeld im Aftermarket, also wenn wir von den Servicebetrieben aus denken, dann ist der Service natürlich sehr haptisch, Handarbeit, also das, was in der Werkstatt passiert und auch was die Geschäftsführung da ja praktisch in die Werkstatt leitet. Und das Thema E-Commerce kommt ja eigentlich vom Kopf her eher aus dem Bereich Komfort für Kunden, ein Bezahlvorgang und dann auch eine Serviceleistung so einfach wie möglich zu buchen. Ist es gerade dieses Spannungsfeld, was es den Kfz-Betrieben dann schwierig macht, ein Bewusstsein und für die Möglichkeiten dort auch tatsächlich zu implementieren?
Ich denke, die Information, die holt sich der Endverbraucher als erstes im Internet. Der erste Schritt, wenn du irgendeine Dienstleistung dir suchst, ob das Urlaub ist, Klamotten oder Autoersatzteile, gehst du ins Internet und googelst erstmal oder du fragst ChatGPT heute. Der zweite Schritt ist dann aber von den Plattformen, die alle optimiert sind auf Conversion Rate, dass der Kaufbutton einfach so einfach ist, dass dabei steht, dass die Dinge ganz einfach zu montieren sind und dass dann im Prinzip der Endkunde an dieser Stelle abgeholt wird, konvertiert wird zu einem Kunden und mit der Meinung, es ist ganz einfach zu montieren, aber selbst einen Scheibenwischer heute zu montieren, ist ja bei modernen Fahrzeugen gar nicht mehr so einfach. Du musst in irgendein Menü gehen, musst die Scheibenwischer-Montage-Einstellung einstellen, um klassische Scheibenwischer oder einfache Scheibenwischer zu wechseln. Und ich frage mich, und das ist die Frage, die ich mir wirklich stelle, warum bietet es nicht jeder an? Warum kann ich nicht im Internet sagen, hey, ich will jetzt nicht zu meinem Porsche-Zentrum fahren, 2 Wochen auf einen Termin warten oder 4 Wochen für meine Scheibenwischer zu erneuern. Das will ich ja nicht. Sondern ich will ganz einfach mal schnell, und das geht mit E-Commerce, meine Scheibenwischer kaufen, und irgendeiner, der soll mir die in 5 Minuten einbauen, und dafür bezahle ich dann auch 15 Euro meinetwegen. Und das kann funktionieren. Da bin ich fest davon überzeugt. Und die behaupten, dass es nicht geht, die sollen doch nur mal überlegen, was so die ganze Restaurantbranche macht. Die meisten Restaurants, selbst gute Restaurants, liefern heute schon über Lieferando ihr Essen aus. Das ist auf einmal ein skalierbares Geschäftsmodell bei einem Restaurant. Und viele Restaurantinhaber sind heute dankbar, dass es diese Plattformen gibt, weil die große Umsätze darüber machen. Und vor 5 Jahren wurde dann noch gesagt, nein, ich will, dass mein Kunde kommt, ich verdiene an der Cola mehr. Heute bezahle ich für eine Pizza 20 Euro, wenn ich die im Lieferservice bei einer guten Pizza mir bestelle, guten Pizzeria. Und das sollte in der Werkstatt ähnlich kommen.
Aber wenn du jetzt da von Restaurants sprichst, dann auch da hat man ja vielfach den Gedanken gehabt, dass man sich großen Marktplayern wie Lieferando und welches da sonst auch noch gibt, nicht widersetzen kann, dass man das Spiel praktisch mitspielen muss. Man schafft praktisch eine Grundauslastung dann im Restaurant oder in der Werkstatt, aber beschwert sich dann doch über eine fehlende Marge. Also es gibt sehr viel Eigeninteresse. Das hast du auch auf dem Aftermarket-Forum genannt, dass dir das immer auffällt auf verschiedenen Ebenen. Diese ständigen Eigeninteresse, die Hemmnisse sind. Was meinst du mit dem Eigeninteresse oder wo siehst du das?
Ich glaube, das ist das Eigeninteresse. Das war in Bezug auf größere Player, dass wenn ich, lass mich ganz kurz überlegen, jetzt bin ich eine Point-S-Organisation. Eine Point-S-Organisation hat Verhandlungen mit 5 großen Reifenhersteller, aber vielleicht nicht mit dem kleinen Chinesen. Der Endkunde, der aber den chinesischen Reifen im Internet gesehen hat, hat gute Rezension darüber gelesen. Der will den auch haben. Die Informationen, die heute im Internet verfügbar sind, die Informationen oder das Know-how, was der Endverbraucher heute weiß, ist weitaus höher oft wie das von einem Verkäufer. Geh mal zu einem Mediamarkt und kauf einen Fernseher. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du einen Fernseher beim Mediamarkt kaufst, dass du mehr Ahnung hast wie der Verkäufer vor Ort. Und so ist es bei Ersatzteilen oder bei Reifen genauso. Der Endkunde informiert sich im Internet und hat oft ein besseres Wissen wie der einzelne Verkäufer oder wie der Durchschnittsverkäufer.
Ja, die Produkte, die du jetzt gerade ansprichst, die kann man natürlich auch im Direktvertrieb einfach man kann sich die liefern lassen. Man braucht eigentlich keinen Service dafür, ne? Und auch eine Gewährleistung ist relativ einfach abgedeckt, indem man es zurückgeben kann. Das haben wir im Kfz-Gewerbe natürlich nicht. Wir brauchen tatsächlich die Menschen, die den Service am Auto dann auch machen. Bis jetzt schon selber, also vielleicht noch einmal kurz das Potenzial, das liegen gelassen wird vom Digitalen. Du hast gerade auch vom Kundenverständnis gesprochen auch, also diese Kundenzentriertheit aus Fokus auf den Kunden, und der Kunde ist für dich tatsächlich dann auch oder die Kundin, die auf den Kaufen-Button klicken. Wie muss ich dem denn, also das kennen wir ja, man bestellt sich Reifen im Internet und weiß natürlich, dass Reifenfachhändler auch darüber natürlich Umsatz generieren. Und dann kommt der Kunde in den Laden, hat sich seine Reifen dorthin liefern lassen, hat sich auch den Termin gebucht und wird natürlich in manchen Fällen auch empfangen mit vielleicht dem, ja, wäre schon ganz schön, wenn du den Reifen jetzt auch hier im Laden gekauft hast. Ist das so ein Grundhemmnis, also nicht zu verstehen, dass ich die Gesamtheit des Kaufprozesses und tatsächlich auch das, was so ein bisschen disruptiv wirkt, also der Onlinehandel, das Mittel zu akzeptieren und tatsächlich diese Welle, die da schwimmt, die mitzusurfen?
Ich muss doch heute akzeptieren, dass das Internet präsent ist. Wenn ich heute über Plattformen, die wir bespeisen, eBay oder Reifen vor Ort, bei eBay verkaufen wir keine Reifen selbst, sondern sind quasi der Montageservice. Da muss doch die Werkstatt, die bekommt ein Lead, und billiger kann die Werkstatt den Kunden nicht generieren. Und wenn ich simple Lösungen anbiete, dass ich zum Beispiel sage, hey, hast Glück gehabt, die erste Einlagerung ist kostenlos, wenn wir jetzt wechseln. Der Kunde bleibt doch immer dort. Ich kann für weniger Geld kein Neukunden generieren. Jetzt gibt es die Leute, die sagen, ja, ich habe ja genug, die Kunden, die würden ja eh zu mir kommen. Nein, der Kunde, der bei Reifen vor Ort gekauft hat oder bei eBay, der hat bewusst eBay oder andere Plattformen gewählt, weil er keine Lust hat, zu seinem lokalen Händler zu gehen. Dem ist schon bewusst, dass er demontieren lassen muss. Der will da auch niemand aufspielen, der will nichts Böses, der will einfach vom Sofa aus sich die Reifen bestellen, der hat keine Lust, das ist so ein Low-Interest-Produkt, das ist unsere Erfahrung und das sind die Aussagen, die unsere Kunden, die über die Plattform kommen, ganz klar sagen, die haben keine Lust. Wenn ich die Quote der Frauen anschaue, gehe ich in einen normalen Reifenladen, bin ich bei 90% Männerquote, so ganz grob, da hatten wir mal Umfragen gemacht. Bei Reifen vor Ort liegen wir bei fast 50%. Warum? Weil die Frau einfach sagt, hey, bevor ich da in den Laden gehe, mir irgendwas erzählen lasse, ich informiere mich übers Internet, ich weiß, was ich will, ich lasse mich befähigen, vom Internet eine Entscheidung zu treffen, welche Reifen montiert werden sollen, und die sollen die montieren. Ist doch alles gut. Das ist nichts Böses. Und ich kann dieses Internet einfach nicht ignorieren oder Plattformen.
Plattformökonomie, das hast du auch auf dem Aftermarket Forum angesprochen, also praktisch den Einkaufsprozess und das Kundenerlebnis so komfortabel wie möglich zu machen. Was verstehst du darunter? Was ist der, also erstmal zum Begriff der Plattformökonomie und was ist der Nutzen dessen?
Dass ich quasi, dass alles miteinander verbunden ist. Dass ich als Endkunde zum Beispiel meine Reifen bei eBay kaufe und lokal montieren lasse. Und wenn die lokal montiert werden, dass da keiner meckert, dass ich die mit PayPal bezahle zum Beispiel. Dass ich die Customer Journey so komfortabel wie möglich mache. Dass ich Termine online buchen kann. Die wenigsten Händler sind in der Lage, einen digitalen Terminkalender zur Verfügung zu stellen. Da muss ich anrufen oder muss eine E-Mail hinschreiben, muss 2 Tage warten, dass ich einen Termin zurückbekomme. Und die Werkstatt gibt mir einen Termin vor, den ich dann akzeptieren kann. Ich bin aber nicht in der Lage zu sagen, okay, ich suche mir mal meinen Termin aus, der für mich am besten passt. Mhm. Und dass alles aus einem Guss kommt. Und dass ich dann sagen kann, wenn ich meine Reifen montieren lasse, klassisches Cross-Selling, warum nicht noch neue Scheibenwischer? Das kann jede Werkstatt mitmachen. Die haben 20 Euro extra Ertrag bei einem Set von Scheibenwischer plus 10 Euro Dienstleistung. Da haben die 20, 30 Euro mehr verdient in 5 Minuten. Online ganz easy abzubilden. Wer macht das? Wenn ich zum Reifenhändler gehe, wer verkauft den neuen Scheibenwischer? Macht kein Mensch.
Ja, die Online-Benefits hast du jetzt schon alle ziemlich angerissen. Preistransparenz, Sortimentstiefe, Verfügbarkeit, alles das, was über Plattformen sichergestellt ist. Du hast auch in Köln auf dem Aftermarket-Forum was sehr Provokantes gesagt und ja, dabei gelacht auch. Wer Beschaffung verlangsamt, verbrennt Marge, hast du gesagt. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Das betrifft am Ende unser B2B-Marktplatz. Die Beschaffung, wenn Leute heute über 7 Portale sich einloggen müssen, müssen über unterschiedlichste Portale entscheiden, was die kaufen, kostet es Unmenge an Geld. Und wenn ich schneller sein will, wenn ich alles aus einer Hand kaufen will, kostet es Marge. Ich glaube, dass jede Werkstatt das Thema kennt, dass die großen Teile Großhändler auch immer mal wieder Reifen angeboten haben. Das ist immer wieder mehr oder weniger gescheitert, weil die nie die Breite von einem Reifengroßhandel abbilden konnten. Als wir dann kamen, haben wir nicht nur die Breite von einem Reifengroßhändler abgebildet, sondern wir haben die Breite von Hunderten von Großhändlern abgebildet. Dasselbe in Autoteilen. Plattformökonomie heißt, wir halten uns aus dem Thema Pricing und Produkt halten wir uns raus. Das ist Thema, was den Anbieter betrifft. Wir sind als Plattformökonomie ausschließlich technischer Dienstleister, um die Produkte an einer Stelle dem Käufer anzubieten, dass er mit einem Klick so easy as possible die Produkte finden kann. Und wir haben keinen Einfluss auf Preise, wir haben keinen Einfluss auf, welches Produkt ist heute das Bessere, was will ich verkaufen, welches Lager will ich leer haben. Das ist nicht die Aufgabe von einer Plattform. Und das verstehe ich unter Plattformökonomie. Mhm.
Gestartet mit Reifen damals. Mittlerweile ist die Sortimentsvielfalt oder deckt praktisch das komplette Ersatzteilgeschäft, Zubehör ab. Gebrauchte Teile war die jüngste Note, die verkündet wurden. Wir haben das in anderen Ländern, wo es eine Quote gibt. In Frankreich beispielsweise, in den Niederlanden ist das auch der Fall. Warum steigst du jetzt ins Geschäft mit den gebrauchten Teilen ein?
Relativ easy. Ich habe mir dieses Thema habe ich immer wieder gelesen und in dem Bezug war immer wieder, gebrauchte Teile sind nicht verkaufbar. Es sind sicherheitsrelevante Teile und ich kann keine sicherheitsrelevanten Teile über eine Qualität, die nicht definiert ist, verbauen. Verstehe ich. Und als ich dann den Inhaber von der Plattform kennengelernt habe, habe ich erstmal das System verstanden, was die jeweiligen verkaufen. Das heißt, die verkaufen keine Bremsbeläge oder Bremsscheiben gebraucht, sondern Produkte, die es im Aftermarkt nicht gibt. Lenkrad, Sitze, Innenausstattung, Bedienteil von deiner Klimaanlage, die gibt es im Aftermarkt nicht. Die muss ich teuer einkaufen. Und das sind auch keine sicherheitsrelevanten Teile. Das heißt, wenn ich heute zu IKEA fahre und mit meinem 6 Jahre alten Audi A6 und kaufe mir irgendein Billigregal und ich mache mein Lenkrad kaputt, was passieren kann. Und dann kann ich zu Audi gehen, kann mir das Lenkrad kaufen für 1200 Euro oder gebraucht, auch 6 Jahre alt, das heißt, ist im selben Zustand wie mein Lenkrad eigentlich, ohne Kratzer, und kann das für 120 Euro kaufen. Kann mir das in der Werkstatt einbauen lassen, kostet, keine Ahnung, wird 120 Euro nochmal kosten. Ich habe für 240 Euro das Gesparte von IKEA, habe ich dann wieder draußen, aber ich habe mein Lenkrad wieder ohne Kratzer. Dasselbe ist mit einem Bedienteil, dasselbe ist mit einem Sitzrückenteil, wo mein Kind mit den Füßen, solange es auf dem Kindersitz war, zerstört hat. Das sind die Teile, die ich interessant finde. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ganze Motoren zum Beispiel, jeden Tag wird bei uns ein kompletter Motor verkauft. Und da ist auch das Thema, es gibt Austauschmotoren, die sind auch einigermaßen bezahlbar. Da gibt es anscheinend so rund erneuerte. Aber der Gesamtmotor, das ist eben, was ich gehört habe, relativ easy dann auszutauschen. Alle Aggregate sind dabei, da ist die Lichtmaschine, da ist der Anlasser, ist alles dabei, da wird nichts umgebaut. Der wird quasi über einen Kran reingehoben, wird installiert und der Golf fährt wieder für relativ kleines Geld. Und ja, jeden Tag wird bei uns ein kompletter Motor verkauft zum Beispiel. Und das hat nichts mit dem klassischen Aftermarkt zu tun, wie wir den kennen.
Die Versicherer haben natürlich ein großes Interesse daran, auch in Fragen der Kosteneffizienz auch das Thema immer weiter auf die politische Agenda zu setzen. Du hast gesagt, dass du an die Quote glaubst, dass sie kommen wird.
Ich glaube, dass es kommen wird, aber ich glaube auch, dass ob das mit oder ohne Regulierung, dass der Markt von Gebrauchteilen kommen wird.
Aber dann muss doch auch die Verfügbarkeit sichergestellt werden, oder? Wie steht es darum?
Ja klar, es muss eine Plattform her, und das versuchen wir zu bauen, dass ich über die OE-Nummer suche, quasi diese Teile wieder finde, diese ordentlich beschrieben bekomme. Das heißt bei uns, wir schreiben immer dazu, von welchem Auto stammt das ab, welche FIN-Nummer war das Fahrzeug gewesen, dass ich direkt vergleichen kann, ob das Teil auch wirklich passt. Ich habe dabei die Fahrleistung von dem Auto, wo das verbaut wurde, und ich habe mehrere Fotos zu dem Teil, um die Qualität zu dokumentieren. Im B2B ist es auch so, dass ich eine Gewährleistung übernehme als Verkäufer und auch die Rücknahme quasi gewährleistet ist. Wir implementieren die Gebrauchteile genau wie unsere Neuteile in der Customer Journey.
Also Verfügbarkeit, bist du überzeugt, dass das auch in den nächsten Monaten und Jahren sich so darstellt, dass es auch wirklich ein lukratives Geschäft sein kann? Also dass man nicht suchen muss und ständig in die Leersuche geht, sondern wirklich die Teile auch im Markt sind und ich die so ordern kann, als Werkstatt auch, dass sie schnell verfügbar sind.
Genau, ich suche nicht Gebrauchteile, sondern ich suche ein Teil. So ist es bei uns aufgebaut. Das heißt, ich gebe entweder die OE-Nummer ein oder ich suche über OE-Explosionszeichnung, suche ich mein Ersatzteil. Und es ist zum Beispiel ein Lenkrad. Dann sehe ich, dass das Lenkrad gebraucht nicht verfügbar ist, im Aftermarkt nicht verfügbar, aber original bei Audi für 1200 Euro. Für ein anderes Auto sehe ich, dass das Teil als gebrauchtes Teil für 80 Euro verfügbar ist, Aftermarkt für 300 Euro. OE 400 Euro. So wird es bei uns aussehen. Wir bringen das in die normale Suchmasken rein, dass ich über einen Suchstring, wo ich gehe, dann nicht mehr differenziert suchen muss nach einem Gebrauchteil. Und als Marktplatz, da sind wir wieder bei dem Marktplatzthema, habe ich einfach die Möglichkeit, Hunderte oder Tausende von Verwerter anzuschließen, die dann diese Dienstleistung der Verfügbarkeit mir sicherstellen.
Das heißt, auch da wieder im Kauferlebnis ist die Preistransparenz praktisch das Treibende. Ich suche über entsprechende Identifikationskennzahlen das Teil an sich und sehe dann in der Übersicht, das ist ja gerade dargestellt, das neue Teil kostet so viel und es gibt es auch als Gebrauchtversion mit dem und dem Abstrich dann, also nicht qualitativ, sondern preislich, und dann kann ich mich als Käufer direkt entscheiden, ja, dann nehme ich doch den gebrauchten Außenspiegel.
Genau, also brauche ich wirklich in einem 6 Jahre alten Audi ein nagelneues Lenkrad oder langt mir auch ein Lenkrad, wo 4 Jahre alt ist, wo einfach 1000 Euro billiger ist. Diese Entscheidung kann ich dann selbst treffen.
Okay, wir haben im Aftermarket verschiedene Ebenen in der Vermarktungskette. Wir haben die Hersteller, wir haben den Großhandel, wir haben die Kfz-Betriebe, Reifenfachhändler, wir haben die Online-Player. Du hast auch in Köln auf einem Aftermarket-Forum gesagt, dass es in der Vermarktungskette einige Player in Zukunft sehr schwer haben werden. Welche sind das?
Ich glaube, die, die das Thema Digitalisierung nicht vorantreiben oder Digitalisierung darunter verstehen, eine E-Mail zu verschicken. Diese werden es immer schwerer haben.
Und die Daten sind das Kapital der Jetztzeit. Das haben wir auch immer wieder gehört. Das haben wir im Aftermarket auf verschiedenen Ebenen, wo sich das zeigt.
Genau. Wir haben, ich hatte zwei Vorträge. Einen Vortrag bei Techcom. Das ist der Dienstleister, wo die ganzen TechDoc-Daten, also ganzen Aftermarket-Daten herstellt. Weltweit sind die, glaube ich, Marktführer. Und da war das Thema Datenharmonisierung. Und bei Datenharmonisierung, da gibt's einfach die eine Datenbank, das ist TechDoc, und ich muss damit leben und ich muss mit der Qualität der Daten leben. Aber das ist der erste und der einzigste im Aftermarket, die Datenharmonisierung vorantreiben. Und ich habe ein sehr gutes Beispiel. Ein großer Fahrwerkshersteller, der Gewindefahrwerke macht, die würden gerne bei uns ihre Produkte listen. Und da war dann das Thema, ja, wir haben eigene Daten und unsere Daten sind besser. Sag ich, ja. Aber das ist wie, es funktioniert nicht. Also deine Daten, die müssen harmonisiert werden mit TechDoc. Damit du weltweit deine Produkte in allen Netzwerken vertreiben kannst, müssen die Daten auf ein TechDoc-Niveau. Und da waren immer wieder die Diskussionen, ja, aber meine Datenstruktur ist viel besser, unsere Filter sind viel besser. Da habe ich gesagt, Junge, das ist dasselbe, wie wenn du eine Lampe baust und du hast den besseren Stecker. Wenn die Steckdose aber nicht passt, werden nicht alle Menschen der Welt die Steckdosen umbauen, dass deine Lampe passt. Du wirst mit deinem Stecker von der besten Lampe, die du vielleicht hast, nicht erfolgreich werden. Du musst einen Stecker bauen, der in die Steckdose passt. Und genauso ist es mit den Daten. Ich muss mich an die Standards halten. Das ist in dem Aftermarket, es ist ganz klar TechDoc, da gibt's sonst keine. Und diese Datenharmonisierung, da muss ich daran arbeiten. Und da TechDoc bietet das an. Das war zwei Tage Event, wo ich dabei war. Und ich muss mich auf dieses Datenniveau einlassen, ob ich das gut finde oder nicht. Und dann kann ich groß skalieren.
Gut, du hast im Vorfeld gesagt, du möchtest gar nicht so viel über die Alzura Teil 24 sprechen. Trotzdem möchte ich dich jetzt nochmal fragen, was du denn oder was ihr in Zukunft vorhabt, weil man ja immer wieder Erweiterungen eures Angebots sieht. Hast du irgendwas in der Pipeline, was du hier schon verkünden kannst?
Ich glaube, dass wir dieses Jahr einige große Dinge ausrollen. Ich würde zum Beispiel das Thema Zahlungsziel gerne ausrollen dieses Jahr, dass die Werkstatt ähnlich wie beim Großhandel die Möglichkeit hat, Ware erst nach 30 Tagen, nach 14 Tagen oder nach 7 Tagen, je nach Bonität zu bezahlen. Das ist ein Thema, wo mir schon sehr lange auf dem Herz liegt. Das würde ich gerne dieses Jahr noch ausrollen. Ich würde dieses Jahr noch gerne ausrollen, dass ich Teile suche über OE-Exklusionszeichnungen starten kann. Das ist auch notwendig, um Gebrauchteile zu implementieren. Und bei dem ganzen Fahrzeugstamm, wo wir da neu aufgebaut haben, wird auch unser Alufelgenkonfigurator neu gemacht und jetzt nach 10 Jahren endlich mal auf Gutachtenbasis die Suche auch möglich sein. Das war immer etwas, wo wir sehr weit hinten dran waren. Wir hatten immer tolle Visualisierung, aber immer nur auf technischen Anbaumöglichkeit. Das war international, war das immer okay, aber in Deutschland war immer das Problem, dass Leute gesagt haben, ja, aber ich würde gerne einen Filter setzen, der mir dann garantiert, dass die Felge tatsächlich passt oder sogar nur mit ABE ist, dass ich keine Eintragung brauche. Das wird jetzt demnächst dieses Jahr noch kommen, denke ich.
Und Internationalisierung ist ja seit jeher auch ein Thema. Alzura ist in vielen Märkten präsent. Alle diese Funktionen, wenn sie dann kommen, werden auch immer in alle Plattformen in dem jeweiligen Land gespielt?
Genau, wir sind in 9 Länder. Das Thema Payment ist ein bisschen komplizierter. Das Thema ist reguliert. Wir sind dabei, eine eigene BaFin-Lizenz, also dass wir eigene Payment-Dienstleister sind, zu gelangen. Diese Lizenz, die ist europäisch, bezieht sich aber als erstes immer mal nur auf ein Land. Das heißt, wenn wir starten, werden wir zuerst in einem Land starten und dann das Payment in weiteren Ländern ausrollen.
Ja, schön. Lass uns dann nochmal zum Schluss einmal rauszoomen aus dem ganzen Komplex der Aftermarket. Die komplette Branche ist in der Transformation. Ja, wir haben ein bisschen drauf geblickt oder du hast ausgeführt, ja, wie sich die digitalen Ströme geändert haben oder das Geschäft an sich verändert haben auch. Was glaubst du denn in 10 Jahren der Aftermarkt, wie er sich dann sortiert haben wird? Alte Player, neue Player? Wird es welche wegspülen? Wem wird es neu geben?
Also ich glaube, dass es vom Großhandel, also ich glaube, dass einige Großhändler dazwischen aussterben oder mit anderen verschmelzen. Ich glaube, dass der Hersteller immer mehr in das digitale Spiel eingeht und da mitspielt. Ich glaube, dass die Hersteller da Großhändler überrollen werden, also umgehen werden, das glaube ich. Speziell Nischenanbieter, die dann keinen teuren Zwischenhandel mehr brauchen. An dieser Stelle wird der Zwischenhandel meiner Meinung nach komplett aussterben. Da ist die Digitalisierung wesentlich effektiver. Ich glaube, dass das Thema B2B, B2C total verschmilzt. Ich glaube, dass der Endkunde in Zukunft ins Internet geht und anstatt Autodoc dann auch seinen lokalen Teilehändler findet und da seinen Scheibenwischer montieren lassen kann, bei einer Werkstatt zum Beispiel. Ich glaube, dass das Thema immer mehr zusammengeht. Digitalisierung, Handel, B2C und B2B.
Und alles so komfortabel wie möglich praktisch für die Kundinnen und Kundinnen wird. Ja, das war viel Input. Möchtest du noch was sagen generell zu den Plänen der Alzura oder über das, was was wir als Medienkanal hier machen, was du dir dabei gedacht hast? Weil das kann ich von meiner Stelle ja sagen, wir sind ein Teil der Alzura-Gruppe, aber operieren eigentlich inhaltlich komplett frei. Das hat ein paar Hürden gebraucht, um das um da Vertrauen aufzubauen. Jetzt merken wir, dass das wirkt. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, klar. Also ich bin, ich hatte vor einigen Jahren ja schon mal mit der Zeitung Reifenwelt die Idee, unsere Kunden mit Informationen aus dem Markt zu versorgen. Und es ist klar, da ist ein Teil Content-Marketing dabei, aber mein Ziel ist es als erstes gewesen, das hatte ich zu dir gesagt, ich will, dass unsere Zeitung, also unser Medienkanal, schon mal profitabel wird. Das soll kein Sponsoring-Geschäft sein. Dafür will ich aber, dass der Content, der produziert wird, völlig neutral ist und für unsere Kunden sind. Deswegen tue ich mich auch mit so einem Podcast fast so ein bisschen schwer, dass ich sage, ich muss hier aufpassen oder ich will hier aufpassen, ich will hier keine Werbung machen, sondern ich würde gern, dass der Zuhörer, dass die Werkstatt etwas davon hat. Und vielleicht hat die Werkstatt auch was davon, wenn die mich hört, wenn ich irgendwas erzähle, würde mich freuen. Aber in erster Linie würde ich das den Redakteuren wie dir, Daniel und dem ganzen Team als Verantwortung, die Verantwortung euch übergeben, Content zu produzieren, die für die Werkstatt oder unsere Kunden interessant sind.
Prima, so machen wir es seit 2,5 Jahren, so werden wir es auch weiterhin handhaben. Michael, ich danke dir, dass du montags in der Frühe hier so viel Zeit hattest für Automotive Insights und wir werden uns mit Sicherheit nochmal an der einen oder anderen Stelle auch auf diesem Kanal sprechen.
Alles klar, danke dir. Kai, mach's gut.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.